Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast Die Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus!
Im letzten Podcast hatten wir erwähnt, wir würden eine neue Rubrik öffnen und das machen wir heute. Diese Rubrik lautet
Fortsetzungen.
Zum Thema Fortsetzungen müssen wir erst einmal unterscheiden, was sind Fortsetzungen? Fortsetzungen sind weitererzählende Geschichten bzw. Handlungsstränge, in denen neue Charaktere eingeführt werden, vielleicht auch bestehende Charaktere und Situationen besser beleuchtet und analysiert werden. Eine Abart dazu wäre das sogenannte Prequel, die Vorgeschichte. Ja, also eine Vorgeschichte erzählt, wie es zu einer bestehenden Situation gekommen ist oder wie sich der Charakter
so entwickelt hat.
Oftmals ist es tatsächlich so, dass ein Prequel erst dann zum Einsatz kommt, wenn bestehende Fortsetzungen immer weniger Absatz finden und die fortlaufenden Geschichten einfach nicht mehr so viel hergeben. Dann werden zu einem Großteil Vorgeschichten herangezogen. Meist werden Fortsetzungen aus kapitalistischen Gründen produziert und ins Leben gerufen, weil, ist ja klar, die Studios, die wollen Kohle fahren.
Haben wir im ersten Film gesehen, er ist ein Blockbuster, wie man so schön sagt, und möchte die Geschichte damit weiter erzählen und somit das Geld hereinfahren.
Richtige Fortsetzungen, die haben eine erzählerische Notwendigkeit. Bestes Beispiel, wo wir immer wieder drüber sprechen, ist zum Beispiel bei Terminator 2 zu Terminator 1. Der spinnt nämlich die Geschichte, aus meiner Sicht jetzt raus, perfekt weiter.
Was passiert nach dem ersten Teil?
Genau, es waren auch noch Filme, die haben die Geschichte ganz gut nachvollziehbar weitererzählt. Bei einem deiner Lieblingsfilme zum Beispiel Alien.
Und dann Aliens, das ist genauso nahtlos aneinander. Sie wacht im Raumschiff danach auf und diesen kleinen Rettungskapsel und wird gerettet.
Perfekt. Genau, und das sind halt solche Sachen. Man hat bestehende Geschichten nachvollziehbar weitererzählt, hat das Ganze noch bereichert, um jetzt in dem Fall herzunehmen, die Special Effects. Oft ist es aber dann wirklich so, ja, Fortsetzungen sind Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite bereichern sie natürlich die Filmstudios um eine Menge Geld, zum anderen aber auch das Kinopublikum um eine Menge toller Geschichten und faszinierender Welten.
Um uns eintauchen zu lassen weiterhin.
Genau, und auf der anderen Seite
zerstören sie auch manche die Träume, wie es vielleicht sei, wo sie selber im Kopf haben, aber wird dann was anderes erzählt.
Also man kaut dir im Endeffekt schon was vor, wo deine Fantasie oder deine Einbildungskraft vielleicht schon ganz anders weiterspinnen würde.
Ja.
Dann hast du auch oft das Problem, dass die Fortsetzungen total wirre erzählt werden. Sie ergeben sich in total,
ja. Bestes Beispiel, Jeepers Creepers. Erster, sensationell, gut umgesetzt. Ist ja auch, was ich letztens ein Doku drüber gesehen habe, nach einer wahren Begebenheit, bis auf das Monster. Das ist ein Serienkiller in den 80er Jahren gewesen.
Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Erzähl uns mehr drüber.
Ist ein, also nicht wie deine Ted Bundy oder wie heißt der andere?
John Wayne Gacy.
Als Beispiel, eine der berühmtesten Serienkiller aus Amerika zu nennen. Ist auf einem Highway, nur auf diesem Highway unterwegs gewesen und es ist bestätigt und auch nachvollziehbar gewesen, dass er wirklich wie im Film Jeepers Creepers Mädchen, nur Mädchen, nicht Jungs, im Alter zwischen jung und Maximum waren sie 25, von der Straße weggegriffen hat, die unterwegs war. Und okay, dann war es eine alte, verlassene Schule, die genauso wie in Jeepers Creepers hinten so ein Rohr hatte. Und da hat er dann die Lebenden hinein und hat sie dann präpariert.
Puh.
Bis plötzlich mal halt, ja, das wie im Jeepers Creepers
also dann ist
aufgeflogen
ja,
ist.
Dann ist ja Rutger Hauer, Hitcher, der Highway Killer, liegt ja eigentlich schon fast.
Basiert auf diesen auch in der Art.
Okay, krass. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
Zurückzuführen, Jeepers Creepers 2 wird auch oft als gute Fortsetzung. Ich finde ihn zum Beispiel erst sehr, sehr schwach. Wirkt nicht wie der Erste. Der Erste, wenn du den siehst, wo du nur denkst, so, scheiße, was ist, wenn das Viecher auf mich losgeht?
Also es ist ja oft mal so, dass...
Also ich habe ihn gestern gesehen, wo ich mir einfach nur gedacht habe, boah, ist schon... Ja. Für die damalige Verhältnisse super CGI.
Okay, also es ist ja oft auch die Tatsache, dass der Erstling ein sensationeller Kinoerfolg ist. Bestes Beispiel zu nennen sind zum Beispiel Wild at Heart.
Auch.
dann die düsteren Legenden und Eiskalte Engel. Und es werden dann im Nachhinein Billigproduktionen ins Leben gerufen, um da einfach die Geschichte in Anführungsstrichen weiter zu erzählen, Vorgeschichten dran zu bringen, die Leute einfach weiterhin am Laufen zu halten, dass sie sagen, ich möchte mehr über das erfahren. Und dann hast du aber nicht mehr diese schauspielerische Qualität, die du hattest, wie im ersten Teil zum Beispiel.
Wo wir dieses jetzt schon drüber geredet haben, Jeepers Creepers, der neue Reborn. Was für eine Grütze, was es da auf die Leinwand geschafft hat. Und vor allem, dass es ins Kino geschafft hat. Das ist nicht mein D-Movie, das ist ja eigentlich...
Also da muss ich ganz ehrlich für mich zugeben, ich habe ganz bewusst, habe ich mir den Film nicht angeschaut.
Er ist online gerade bei Prime und da hast du natürlich, ich habe nach 20 Minuten abgebrochen, weil ich einfach nicht ertragen konnte, was ist da,
ja.
Dass solche Filme einfach gemacht werden, wo du einfach denkst, das ist wirklich ein Kultfilm für mich aus den 90er Jahren.
Ist er, definitiv. Der hat auch einen ganz neuen Killer mal gebracht und auch die Grundstimmung von dem Film, dieses nihilistische, diese permanente Bedrohung, ist schon so unglaublich gut.
Aus meinem Körper, wo du sagst, boah, Hilfe.
Aber das weißt du ja bis zum Anfang nicht. Und es war dann auch so ein kompletter Genre-Twist, weil du hattest ja im Endeffekt nur diesen Wagen mit dem Mann mit Hut und langem Mantel. Und du hast ja vorher oder danach nichts anderes gewusst. Ja. Und mit einem Schlag, da fahren die drüber, machen den platt.
Und der ist platt.
Und dann kommen da Flügel raus und du denkst dir erst einmal, was geht denn jetzt ab?
Ja. Genauso, wo sie bei der alten Dame sind, wo das dann durchs Haus mit den ganzen Katzen, wo du nur die Katzen miauen und die Schreien hörst.
Und die ganze Story-Entwicklung ist so phänomenal. Ja. Also, ich meine, besser machen konnte man es, finde ich, jetzt nicht.
Nein, ist ein solider Horror-Thriller.
Wie schon gesagt, das hat er hat jetzt zum Beispiel da auch eine komplette Reihe eröffnet.
Ja, aber man hätte einfach nach dem zweiten etwas lassen sollen. Der dritte Teil ist ja... Auch ist nicht mehr schwach, sondern eigentlich nicht mehr sehenswert, sondern lass die Finger davon und der neue Reborn. Es gibt Leute, die ihnen gefällt, aber das ist, wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus möchte, wo ich finde, da hätten sie nach dem ersten aufhören müssen, ist K9, mein Partner mit der kalten Schnauze mit Jim Belushi. Der erste war sensationell, wo du einfach nur da sitzt und dir einfach denkst, ich hätte gerne so einen verzogenen Hund. Ich hätte gerne so einen verzogenen Hund, der mir das Leben bereichert.
Auf der anderen Seite ist er ja nicht verzogen, sondern er ist ja gut erzogen.
Natürlich. Ne?
Er macht halt dann nur das, was er will.
Ja, aber das macht ja den Charme des ganzen Films aus. Sei es auch dein Liebling mit deiner Ted Bundy, der ganz kurz nur da ist, wo dann den Polizisten den Hund übergibt und was ist das so? Chili con carne.
Nicht Ted Bundy, Al Bundy, mein Freund. Ed O'Neill als,
Al O'Neill, so meine ich ja.
Polizist, der dann den Hund übergibt, genau.
Ja.
Aber ja, und das sind halt alles solche Sachen, solche Filme kriegst du heutzutage fast nicht mehr und
nein, und die Nachfolger, wo ich es drauf hinaus will, ist, die Nachfolger danach sind, der zweite ist noch annehmbar, man kann ihn wirklich sich angucken, aber das ist schon sehr, sehr an der Grenze, wo du denkst so, oh, musste das so jetzt sein?
Ja, genau.
Und der dritte, ich habe die Dreier-Deluxe-Version zu Hause, wo du dann denkst so, okay, den habe ich mir letztens mal versucht anzugucken, bin auch dabei, wo ich gesagt habe so, nee, das geht gar nicht mehr.
Ja, es ist wie schon gesagt, die Fortsetzungen werden ja zum größten Teil nur weitergesponnen, um die Leute bei Laune zu halten, aber man bringt gefühlt fast nichts Neues.
Bestes Beispiel, Beverly Hills Cop. Der erste war echt super.
Ja.
Der zweite hat, finde ich, den ersten übertroffen von der Action, von den Sprüchen. Man ist zwar nicht mehr ganz so böse wie im ersten Teil, aber Tony Scott hat es sensationell umgesetzt, wo du denkst so, mit der Action, mit der perfekten Filmmusik, das Zusammenspiel mit den ganzen Schauspielern passt. Der dritte Teil ist schon...
Du merkst,
dass Tony Scott nicht mehr dabei ist. Es geht eigentlich mehr ins Klamauk. Und dann der jetzige Axel F., der jetzt vor 2 Jahren ins Kino gekommen ist. Du hast es selber damals gesagt, das ist so eine Grütze. Man kann ihn sich angucken, aber es ist einfach, wo du nur denkst so...
Jetzt hast du gerade gesagt, er ist ins Kino gekommen. Kam der nicht nur auf Netflix?
Netflix, ja, für mich, ja.
Egal. Auf jeden Fall, ich habe mir den angeschaut. Ich habe nur wirklich mit größten... seelischen Leiden habe ich ihn mir zu Ende geguckt, weil ich gedacht habe, ich möchte wissen, ob der wirklich noch schlechter werden kann. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ne?
Eddie Murphy ist einfach zu lang. Also man versucht, diese Action-Sequenzen mit ihm noch durchzumachen, aber er ist einfach zu langsam, zu alt für diese Action-Sequenzen.
Also das muss ich nicht gelten lassen. Das kann ich nicht gelten lassen, weil wir haben einen Liam Neeson, der gefühlt, sage ich jetzt einfach mal ganz pauschal, 20 Jahre älter ist.
Keanu Reeves.
Und den kriegst du trotzdem noch als Actionheld durch.
Ich weiß, aber es ist halt... Ja. Ja? Es wirkt halt, also für mich wirkt XLF einfach, als wäre falsch positioniert. Genauso mit Mut und Krach diese lustigen Sequenzen da reinzuquetschen, wo du dann einfach denkst,
ja, nee. Aber das waren ja noch immer mehr lustige Sequenzen. Also nein. Ganz ehrlich, ich hatte bei XLF habe ich nicht eine einzige Szene gehabt, wo ich nur hab mal schmunzeln müssen. Das war schon fast Fremdschämfaktor.
Ja. Wo zum Beispiel, was du vor im Podcast gesagt hast, was fehlt ja ein, was eine Fortsetzung hätte kommen können oder sollen? The Thing.
The Thing wäre zum Beispiel ein perfektes Ding.
Ja. Nein, es gibt eine Novelle, das Thema wurde weitergesponnen, dass sich dann ein
Ja, Tier, da habe ich mal von Hund, gehört, ja.
Das ist im Netz nachzulesen und dann, dass dieses auf ein Schiff, das aufs Festland zusteuert, sich befindet.
Okay.
Es ist nicht weitergesponnen worden. Also diese Novelle wurde wirklich dann vom Drehbuchautor von damaligen The Thing so weitergesponnen, wurde aber nie umgesetzt und es ist zweimal schon aufgegriffen worden mit John Carpenter, das umzusetzen, aber ist leider bis heute nie leider dazu gekommen.
Jetzt, wo du das Science-Fiction-Genre anschneidest, fällt mir aber auch ganz schnell Event Horizon ein.
Ja, ist mir auch eingefallen.
So wie die Filme enden, also wir haben ja zum Beispiel, oft ist ja nach dem ersten Teil, spätestens nach dem zweiten Teil ist ja schon so die Luft raus.
Aber Event Horizon wäre perfekt dafür gewesen, noch einen der zweiten guten Film darauf hinzusetzen.
Ja, und man weiß es ja nicht. Also ich sage, es hätte ja bei The Thing vielleicht so sein können, bei Event Horizon und bei zig anderen Filmen mit einem offenen Ende. Big Trouble in
Little China, haben wir auch gesagt.
Es entstehen ja oftmals ganze Filmreihen aus einem erfolgreichen ersten Teil.
Ja.
Eben, bestes Beispiel, die Terminator-Reihe, die Alien-Reihe, Beverly Hills Cop, wie wir jetzt alles gerade gesagt haben.
Klapperschlange, Flucht aus L.A.,
und die begründen teilweise ja auch ganze Genres. Wie jetzt zum Beispiel Hostel und Saw, die haben ja dieses Torture-Porn-Genre oder Subgenre
aufgestoßen.
Ob die jetzt gut sind oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber die Franzosen, die haben ja auch so ein Subgenre entwickelt in dieser Torture-Porn-Reihe. Da hat ja jedes Land seine eigenen Brecher, wie jetzt zum Beispiel gerade erwähnt, Frankreich hat ja mit Inside, High Tension, Frontiers und Martyrs schon so hart vorgelegt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Franzosen sind, was das angeht, führend. Die stellen noch jeden amerikanischen Blockbuster mit den blutigen Special Effects in den Schatten. Australien hatte Wolf Creek, England zum Beispiel Eden Lake. Und das waren alles passable Vertreter.
Spanien, Rick.
Genau. Und die waren alle so erfolgreich, dass es inzwischen schon zahlreiche US-Remakes von diesen Originalen gab.
Kommen aber niemals dran.
Niemals.
Hin. Als Beispiel jetzt Rick und dann das amerikanische Ausleger, Quarantäne.
Ja,
kannst also du vergessen. Also für die Seichten, die dann leichten Horrorfilm mögen vielleicht, aber von dem ganzen Anspruch her, dass man sich da wirklich erschrickt. Nein. Gut, der erste gibt ja auch nur Sinn, wenn man den zweiten sich damit anguckt, aufgrund dessen, was dann passiert. Warum das Ganze dann unter Quarantäne gestellt wird bei Rec.
Genau, da ist es sozusagen gleich der zweite Teil eine Vorgeschichte.
Ja, ein Prequel in dem Sinne.
Und das ist aber auch eine ganz coole Erzählweise, dass du zum Beispiel eine Ausgangssituation hast, mit der du im ersten Teil zurechtkommen musst, da noch nicht viel drüber erfährst und weißt, wie es dazu kommt. Und
das
weil
ist aber ganz auch sehr spannend, finde ich.
Natürlich. Lässt auch Platz für Interpretationen und dann hast du aber einen zweiten Teil, der eine Vorgeschichte ist und da wird erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Finde ich auch eine ganz gute Vorgehensweise. Aber wir haben ja jetzt relativ viel über Fortsetzungen, Prequels, Sequels gesprochen. Jetzt ist immer die Frage, was sind denn für uns gelungene Fortsetzungsreihen oder Fortsetzungen an sich? Und da behaupte ich jetzt mal, ich werfe jetzt mal den Jurassic Park in den Ring. Also Jurassic Park war ja eine Buchverfilmung von Michael Crichton, war damals in den 90er Jahren
94.
Eine Sensation. Die Animatronics, die digitalen Effekte, die sie hatten, waren unvergleichlich und bis zum damaligen Zeitpunkt noch nie gesehen. Und dank Steven Spielberg rennen die Dinosaurier wieder lebensecht über den Planeten. Der zweite Teil, ja, da haben wir dann schon das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass der zweite Teil dann schon unglaublich stark nachgelassen hat. Da war dann die Luft gefühlt schon eher raus. Man hat sich auch in erzählerischen Wirren hat man sich verfangen. Bestes Beispiel, das Schiff steuert unbemannt in den Heimathafen zurück, wo der
Autopilot.
Ja, genau, wo dann der T-Rex in dem Frachtcontainer unten oder in dieser Frachthalle eingesperrt ist, aber alle Besatzungsmitglieder, das komplette Schiffspersonal ist gefressen und getötet. Und was hat er sich dann wieder selber eingesperrt? Naja, gut, dann lassen wir das halt auch mal so gelten. Mit dem dritten Teil ging es dann weiter, wieder back to the roots. Zumindest hat er dieses Feeling vermittelt, dass es wieder zurück auf eine Insel geht, wo sie einen Jungen finden müssen, der dort verschollen ist. Den fand ich auch nochmal sehr unterhaltsam. Mit Jurassic World kam dann eine weitere Trilogie-Reihe in die Kinos. Die, muss ich sagen, da hat man dann schon richtig hart gemerkt, dass das reiner Kapitalismus ist, dass man da dann weniger versucht hat, eine vernünftige Geschichte zu erzählen, die bisherige Geschichte nur noch wie so ein Grundgerüst hergenommen hat. Und der erste war noch anschaubar, den konntest du noch hernehmen, weil er tatsächlich einen funktionierenden Park hatte, der dann, oh, Überraschung, auch wieder schief geht. Und wie in der kompletten Jurassic Park und Jurassic World Filmreihe, es fängt toll an und im Endeffekt endet es damit, die Menschen rennen wieder vor den menschenfressenden Dinosauriern davon. Also grundsätzlich, man erzählt dir da auch nichts Neues. Und dennoch rennt jeder Jahr für Jahr gefühlt wieder rein ins Kino und schaut sich den nächsten Teil an. Okay, das wäre jetzt so meine Trilogie oder meine Reihe, wo ich sage, dass ein gelungener erster Teil eine ganze Filmreihe ins Leben gerufen hat. Hättest du auch sowas in der Richtung, wo du sagst, der erste Teil war sensationell, ging stark weiter oder hat sogar gleich nach dem ersten Teil stark nachgelassen?
Ja, wo ich immer wieder begeistert anschaue, ist die Lethal Weapon-Reihe. Vom ersten bis zum vierten Teil.
Genau, das wissen wir ja aus unserem Action-Podcast.
Ja, aber das ist was, ich wollte eigentlich jetzt Zurück in die Zukunft sagen. Zurück in die Zukunft ist auch wunderbar, aber wirklich, wo ich mit Herzblut wirklich dabei mitfühlen kann, ist Lethal Weapon. Dieser alte Cop, Murto, der eigentlich aufhören möchte, aber dann seinen neuen Partner Riggs dazu bekommt. Das ist einfach herzerwärmend, die beiden interagieren, genau, zu sehen. Sei es vom ersten Teil. Der zweite finde ich sogar besser als der erste Teil.
Ja, ja.
Weil es weitergesponnen wird und es einfach mehr Herz hat.
Es hat aber, jeder Teil hat seine Daseinsberechtigung.
Alle, vom ersten bis zum vierten. Der verliert bei jedem Film nicht das Sehenswerte. Es ist nichts wie bei dir jetzt bei Jurassic Park. Also die Originaltrilogie, die ersten, zweiten, dritten, ja, okay. Man kann sich den zweiten, dritten geben, aber es ist dann irgendwann nicht mehr so stark wie der erste.
Ja.
Beim dritten Teil merkst du am Schluss dann, wo sie dann von den Raptoren umgeben sind, oh, der pfeift in das nachgemachte Stimmenmuster vom Raptor und die hauen ab und dann steht einem Megafon am Strand und Dr. Grant, Dr. Grant, und wo du denkst, jetzt ist das Budget aus oder warum macht man das jetzt nicht so?
Ja.
Und bei Lethal Weapon ist es halt wirklich
kontinuierlich, die halten.
Jeder hat seinen Teil mit dem Bösewicht, jeder wird beleuchtet, Myrtle oder Riggs wird jeden Teil anders beleuchtet, was ist gerade passiert, was ist zum anderen Teil, was ist passiert. Die Familie ist größer geworden, da ist als ein Kind, da trifft er vielleicht in der Gang ab. Jeder ist einfach perfekt ummantelt. Man kann ihn eigenständig sich anschauen, muss den Vorgänger nicht dazu gesehen haben unbedingt, aber es ist einfach eine Quadrilogie, wo du sagst, perfekt.
Ja.
Tony Scott hat wirklich für mich
gute Arbeit geleistet.
Wirklich ein Meisterwerk an einer Buddy-Komödie, Buddy-Action-Komödie hier abgeliefert, wo du sagst, jedes Jahr kannst du dir oder öfters einfach angucken, ohne dann, wie zum Beispiel, was ja vor 2 Jahren jetzt losgetreten worden ist ja diese komische Serie. Ach. Wo du dann gedacht hast, so, oh, gespannt, nein, das ist der letzte Rotz, wo du denkst, da ist kein Charme, keine Seele in dieser Serie.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich so mit Serien. Also wenn ich hier an die MacGyver-Serie denke, aus unserer Jugend mit Richard Dean Anderson, unglaublich spektakulär.
Das A-Team, genau das Gleiche. Oder was du dir jetzt gekauft hast, Magnum, genau das Gleiche.
Ja, und ja, egal. Ich würde,
aber das ist meine.
Ja, und das ist aber auch sensationell, weil ich finde, das Gute ist an der Lethal Weapon-Reihe, dass auch selbst jeder gefühlt Nebencharakter, sei es jetzt Joe Pesci ab dem zweiten Teil.
Ja, von Kevin allein zu Hause, der Bösewicht.
Dann Jet Li als Bösewicht.
Im vierten Teil.
Bekommen alle eine Hintergrundgeschichte.
Ja.
Die ja nicht unbedingt auch böse sein muss, dass man sagt, ah, der ist jetzt böse, weil er einfach so geboren ist, sondern weil er auch einen Grund hat. Und das war sehr, sehr gut. Also konntest mit jedem Charakter, konntest du dich gefühlt identifizieren.
Ja.
Und man hat auf jeden Fall ja Beziehungen zu diesen Charakteren aufbauen können. Ähnlich finde ich es jetzt bei dieser Matrix-Trilogie, ja, aber inzwischen auch schon Quadrilogie, und das wollte ich eben auch gerade ansprechen, dass der erste Teil war eine Revolution.
Ja.
Allein schon von den Darstellungen, von den
CGI.
Nicht nur die CGI, auch die Kameraeinstellungen. Also ich habe ja da Dokumentationen drüber gesehen. Man hat dann diese Kamerafahrt, wo er sich nach hinten lehnt, weil auf ihn geschossen wird, wo die Kamera eine 360-Grad-Drehung um ihn rum macht. Aber die Bewegung weiter abläuft, sind viele kleine Kameras, die in einer Spirale angebracht worden sind. Und man hat dann einfach nur von einer Kamera zur nächsten die nächste Einstellung bzw. das nächste Bild genommen. Und das hat damals sogar im Skating-Sport Anklang gefunden. Gerade die Pipefahrer, da hat man dann das genauso verwendet. Da hat man gesehen, wie der runterfährt, oben in der Luft dann seinen Flip macht, hat dann das Bild angehalten und hat dann wirklich Bild für Bild eine Rundfahrt gehabt und hat dann erst wieder weiterlaufen lassen.
Okay.
Das war eine unglaublich gute Einstellung. Die Geschichte war schon sensationell. Also sowas wie Matrix hat es vorher auch noch nicht gegeben, dass es eine fiktive Welt ist, in der wir leben, dass das alles im Endeffekt ein Computerprogramm ist, wo wir drin leben, dass wir Menschen alle nicht nur gefangen gehalten werden, sondern alle nur eine Computersimulation sind, dass das ganze Leben eine Simulation ist, die dafür dient, eine nächste Generation, eine weitere Simulation in einer Vollendung oder Perfektion darzustellen. Man hat zwar sagen können, gut, der erste Teil war abgeschlossen, ja, da war dann aber schon Schluss mit Perfektion. Nichtsdestotrotz ist die komplette Trilogie sehr unterhaltsam. Den vierten Teil hätten sie sich komplett schenken können, weil der erzählt gefühlt nichts anderes. Bloß, dass man am Ende des Films den Auserwählten zu einer Auserwählten macht.
Ja.
Gut, Neil Patrick Harris, den kannst du als Barney Stinson gefühlt nicht ernst nehmen.
Nein.
Ja, die ganzen Rückblenden, die da vorkommen. Also wenn du die Rückblenden rausnimmst aus der Ursprungstrilogie, dann dauert der vierte Teil gefühlt nur eine Stunde. Ja, weil das ist alles nur Rückblenden, was war damals, hin und her, um vielleicht die neue Generation
heranzuführen.
Aber es ist erzählerisch komplett Bullshit. Die Effekte ist auch überhaupt nichts Neues. Der Kampf im Zug. Ne? Du hast durch die Luft fliegende Menschen, die natürlich wieder in Zeitlupe Kugeln ausweichen. Alles schon da gewesen. Wie schon gesagt, es ist nur noch dafür da gewesen, um wieder ein bisschen Kohle zu fahren. Absolut irrelevant. Ne? Matrix-Trilogie, auch wenn sie immer schwächer wird, wird aber dafür immer spektakulärer von den Kampfsequenzen her. Weil wenn ich überlege, der Endkampf um Zion gegen diese Heerscharen von Wächtern, also ich fand das sensationell.
War gut dargestellt, ja.
Unglaublich gut. Ja? Also mitreißend, spannend, stellenweise sowas von Action geladen. Super.
Ist Geschmackssache. Ja, das ist genauso wie die neue Bad Boys-Reihe. Erst, wo du gesagt hast, Der erste, okay, war eine Revolution damals. Der zweite kam schon eigentlich fast zu spät in den 2000ern, 2004. Und dann 2000, ich weiß gar nicht, wann der dritte Teil jetzt rauskommt. 17
war es, glaube ich. Also es war auf jeden Fall 13 Jahre mussten wir auf den dritten Teil warten. Und dann kriegst du so eine Grütze.
Und dann der vierte Teil jetzt, wo du nur denkst, so bitte hört auf. Und jetzt kommt ja sogar der fünfte. Wo du nur denkst, so, was willst du jetzt eigentlich noch rausschlachten aus dieser ganzen Reihe?
Ja, und das ist es, was
ich meine. Das ist wie Top Gun. Top Gun, der erste war super, der zweite ist auch echt gut.
Das ist das, was ich schon mal, glaube ich, erwähnt hatte. Da muss ich sagen, der zweite, den finde ich gefühlt noch besser als den ersten. Der erste ist klar, gut, der hat einen unglaublichen Ansturm auf die Navy und das US-Militär.
Natürlich.
Bewirkt, weil jeder wollte so sein wie Tom Cruise. Der wollte die coole Jacke haben, das mit dem Motorrad fahren und die Braut abschleppen. Man wurde zwar eines Besseren belehrt, dass es leider nicht so ist. Nichtsdestotrotz war es ein bahnbrechender Film. Allein schon die Luftkämpfe, die Luftaufnahmen mit den Original-Jets.
Ja, auch im zweiten Teil, perfekt.
Beim zweiten, da hat man dann schon gemerkt, man macht das Ganze sehr, sehr neutral, indem man sagt, es ist nicht mehr das Land, gegen das wir ankämpfen müssen oder der und der Gegner, sondern es wird ganz offiziell auch gesagt, ein
Schurkenstaat.
Genau, ein unbekannter Gegner. Es wird nichts genannt, sondern wir müssen halt da jetzt angreifen.
Bevor sie die Atomanlage da
kriegen. Genau. Und Das war aber auch wieder so gut umgesetzt.
Vor allem, weil sie halt nicht irgendwie auf CGI, sondern halt wirklich in den Flugzeugen bei Kampfpiloten das mitgedreht haben. Das macht halt vieles aus. Das ist genauso wie Day of Thunder. Aber da gibt es ja auch noch Gerüchte, dass Tom Cruise da einen zweiten Teil machen möchte.
Ja.
Weil das ist Top Gun einfach nur mit NASCAR.
Wir haben auch einen Trailer gesichtet zu Anaconda.
Oh.
Ganz genau, das meine ich eben. Ja.
Also der Original, ja.
Aber Hammer. Selbst dieser Film hat eine ganze Anaconda-Reihe ins Leben gerufen. Aber die kannst du ansehen, wie du möchtest.
Also da mit dem David Hasselhoff im dritten oder vierten Teil wird es ja nur noch schlechter. Also nicht mehr schlecht, das ist ja schon, wo du denkst, so Schlange, friss sie alle und lass mir meine Ruhe.
So sehe ich das auch. Nichtsdestotrotz hat man jetzt im Jahre 2025 sich entschieden, einen Anaconda-Reboot zu machen, also das Ganze nochmal aufzumachen.
Neu zu beleben.
Nur jetzt wird das Ganze von Paul Rudd und Jack Black getragen. Ich meine, Leute, wir kennen sie beide. Paul Rudd und Jack Black sind Komödienspezialisten. Der Film ist unterm Strich gesehen auch eine Horrorkomödie. Die wollen einen eigenständigen Anaconda-Film drehen. Also das ist auch wieder eine Metaebene, also Film im Film. Und da ist es halt dann so, man reist an die Originaldrehorte. Und
vom ersten Teil.
Muss ich sagen, vom ersten Teil mit Jennifer Lopez und Ice Cube. Und da ist es dann so, dass man eine echte, riesengroße Anaconda vorfindet, die einen dann fressen möchte.
Weil man die Stunt oder diese Schlange, die man mitgenommen hatte, die vielleicht zahmer war, aus Versehen tötet. Was muss man dazu aussehen? Das sieht man schon im Trailer.
Ja.
Und einfach du denkst, okay, das ist eine kleine Schlange und dann ist es wie im Original Anaconda halt eine CGI, 15 Meter, 25 Meter große Schlange, wo du nur denkst, so, da hast du keine Chance.
Und da sieht man aber, Leute, die Special Effects sind schon wieder so grottig. Die Schlange von Jennifer Lopez und Ice Cube, das war zum Großteil, Gott sei Dank damals, Animatronic. Da hast du einen Roboterarm gehabt, der dann diese
das Ganze bewegt hat.
Genau, der dann diese Schlange sich hat bewegen lassen. Du hattest nur in den seltensten Fällen wirklich Computeranimation. Aber der Rest war alles Animatronic und das war dann alles viel, viel natürlicher.
Ja.
Gut, das ist jetzt auch eine Sache, wo ich sage, diese Fortsetzung kommt vielleicht gefühlt zu spät, aber rentiert sich fürs Kino aus meiner Sicht raus jetzt erst einmal nicht. Bei einem zweiten Trailer, der vielleicht erscheint, müsste schon so viel Revolution mit drinnen sein, dass ich sage, wow, das ist interessant. Ja, aber wir haben ja so viel über die verschiedensten Filmreihen gesprochen und ich könnte dir jetzt eine ganze Stunde nur Filmreihen aufzählen, ob das jetzt die Tribute von Panem sind, ob das jetzt Man in Black, Batman, James Bond, Spider-Man, Twilight, X-Men und so weiter und so weiter und so weiter ist. Das, ich glaube, da finden wir hier gar kein Ende mehr, wenn wir dann über jeden Film oder jede Reihe im Gesonderten reden wollen. Das können wir gerne mal machen, Leute, wenn euch das heute gefallen hat, dass wir mal eine ganze Filmreihe uns anschauen und euch näher bringen, die erläutern. Das könnt ihr uns gerne dann mal in die Kommentare schreiben.
Gerne.
Aber grundsätzlich
gibt es bei vielen Fortsetzungen einfach die zu sagen, hätte man es lieber bleiben gelassen.
Ja, während sich viele Fortsetzungsfilme sehr homogen anfühlen und in so eine Reihe einfügen, also ein komplettes Ganzes ergeben, wo man wirklich sagen muss, die ergänzen sich, die bilden eine wirklich gute Reihe, hast du teilweise von Film zu Film immer wieder andere Ansichten. Bestes Beispiel jetzt die letzte Star Wars Trilogie, wo ganz gezielt dieser Regisseurkrieg hinter den Kulissen getobt hat, wo der eine Thematik aufgemacht hat, die im nächsten Teil ganz gezielt, um dem eins reinzudrücken, schon wieder über den Haufen geworfen wurde.
Ja.
Und das meine ich da damit. Die erste Trilogie, Krieg der Sterne, die Rückkehr der Jedi-Ritter und das Imperium schlägt zurück, das war eine Trilogie, die eine Geschichte erzählt hat, völlig egal, um was es auch immer ging, hinter den Kulissen. Man hat eine Geschichte erzählen wollen, die eine runde Sache war. Du kannst dir die komplette Trilogie in einem Rutsch anschauen. Du wirst nichts finden, wo man sagen müsste, das ist reiner Quatsch oder aus reinen wirtschaftlichen Gründen damit reingenommen worden. Ja. Die zweite Trilogie, wo die Entstehungsgeschichte von Darth Vader beleuchtet wird. Da hatten ja schon viele Ursprungsfans ein großes Problem mit, weil sie gesagt haben, da sind zu viele Computeranimationen. Und die allererste Star Wars Erzählung, Episode 1, da hast du schon das Einläuten des CGI-Zeitalters gehabt. Weil ich glaube, in keiner anderen Verfilmung wurden so viele CGI-Effekte verwendet wie dort. Da wurden ja ganze Welten im Computer erschaffen. Und das hat sich natürlich dann von Teil zu Teil gesteigert. Aber auch dort hat man eine Geschichte erzählt. Ja, oder siehst du das anders?
Nö, gebe ich dir recht. In den letzten drei Folgen ist es halt für mich persönlich gefühlt, die Original, wenn einfach nochmal die Original-Trilogie nochmal einfach nur anders verkauft.
Aber ganz anders. Und das ist teilweise einfach sowas von schlecht, wo man, wie wir auch schon öfter gesagt haben, wo man wieder einen dummen Witz in eine ernste Situation mit reinbauen muss. Jeder will irgendwo ein Komiker sein, ist aber ein doch ernstzunehmender Gegner, wo selbst der Darth Vader 2.0 Kylo Ren zur Lachnummer umfunktioniert wurde. Wer hätte sich damals getraut, über Darth Vader auch nur ein schlechtes Wort zu verlieren? Niemand. Und heute lacht sich über Kylo Ren jeder den Arsch ab.
Das ist Geschmackssache.
Ich kann mich nur noch an die Szene erinnern, wo er, weil irgendwas nicht funktioniert hat, wie so ein Bekloppter mit seinem Laserschwert auf die Konsole einschlägt und tobt und die beiden Stormtrooper gerade ankommen, sehen, wie da die Funken fliegen und dann das Zeug aus dem Raum rausfliegt und ja, besser wie drin um. Junge, das ist so unnütz.
Ja. Aber es gibt viele Fortsetzungen. Wir haben schon über die Fast and Furious geredet, die da immer schlechter geworden ist, wo eigentlich unnötig ist.
Ich meine, ich mag Fast and Furious.
Habe ich noch nie gemacht, das ist es.
Wobei ich sagen muss, Teil 1, der war damals auch eine gewisse Form von Revolution, weil man diese Viertelmeilenrennen und Autotuning hatte man vorher noch nicht. Ja. Man hatte dann selbst mit dem Videospiel Need for Speed Underground gab es ja dann im Endeffekt ein
aber nein, dazu
Fast and Furious zum Spielen.
Ja, aber zum Beispiel, da gab es ja auch den Film dazu, wo viele sagen, boah, und dann schaue ich mir irgendwelche Autodokumente, also Automobilsendungen an, aber braucht dazu keinen Film, wo ich mir denke, so, es ist Geschmackssache, das ist was, wo ich sage, so.
Ja, ich finde.
Da schaue ich mir lieber, da bin ich ja 80s-Kind, da schaue ich mir das Cannonball-Rennen an, da habe ich mehr davon. Weil das ist Klamauk auf hohem Niveau
und ja,
spielen miteinander.
Aber das ist ja genau das, was ich meine. Sowas wie Fast and the Furious gab es vorher überhaupt nicht. Was? Also von der Ernsthaftigkeit, von der Thematik mit so, sage ich jetzt auch mal vorsichtig, guten Darstellern. Mit dem zweiten Teil Too Fast, Too Furious, da hat dann schon Vin Diesel gefehlt, der ausschlaggebend und prägend war für den ersten Teil. War, finde ich, eine ganz gute Ergänzung. Ja, die kann man dran nehmen. Der dritte Teil war Tokyo Drift.
Ja.
Der hatte grundsätzlich so mit den Viertelmeilenrennen nicht mehr viel zu tun. Es ging zwar wieder um Autotuning, nur es war
Driften.
So wie es der Name sagt, ging es um Drifting. Es war auch wieder eine neue Thematik, dass das alles in Tokio spielt. Es hat die Vorgeschichte von Han neu oder überhaupt erst einmal beleuchtet.
Schon mal beleuchtet alles, aber
und dann gab es ja dann mit dem kleinen Cameo-Auftritt von Vin Diesel am Ende des Films noch ein kleines Goodie für die Fans. Der vierte Teil, der hat dann umgeschwungen von Autotuning und illegalen Straßenrennen zu offiziellem Heist, also Diebstahl. Ne?
Und seitdem ist
und dann ging es bergab. Ich glaube, den vierten Teil, den kannst du noch im Ernstfall noch hernehmen, aber dann ging es wirklich immer mehr bergab.
Aber weil wir gerade bei Vin Diesel sind, was ich seit einer Woche nicht durchkämpfe, aber wieder gerne anschaue, ist die Riddick Pitch Black.
Riddick und Pitch Black, geil.
Riddick, die Chroniken eines Kriegers und der dritte Teil, Riddick, Überleben ist seine Rache. Auch es war nicht ganz so gut wie die ersten zwei, aber rundet das Ganze wieder, finde ich, vom zweiten Teil, der bombastisch von einfach zur damaligen Zeit auch revolutionäre CGI hatte. Heutzutage, wo du da denkst, so, könnte man schon wieder besser machen. Aber vom ersten Teil, dieser Planet, dieses Ausgeliefertsein, das hat der dritte Teil perfekt eingezogen. Wo du da denkst, er ist auf sich allein
gestellt,
muss überleben, wie schafft er, aber er muss herunterkommen, schafft's und muss sich dann die Kopfgeldjäger wieder auf den Plan schieben.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Er erzählt dir gefühlt zwei Handlungsstränge in einem Film. Zum einen, oder schon fast drei, der Verrat dieser Necromonger am Anfang, weil es ja heißt, was du tötest, kannst du behalten, wo man ihn aus dem Weg räumen möchte. Deswegen landet er auf diesem Planeten einsam und alleine. Dann dieser Überlebenskampf, sich die Fähigkeit anzueignen, nicht durch dieses Gift, wo diese Kreatur einem injiziert, zu sterben. Und dann der Kampf gegen die Kopfgeldjäger. Und dann natürlich am Schluss gegen diese Riesenkreaturen, die er dann gefühlt, ja, aber das ist dann am Schluss schon wieder so ein bisschen Pitch Black Remake mit diesen Kreaturen, gegen die er dann kämpfen muss. Aber Riddick ist aus meiner Sicht raus auch eine unglaublich gelungene Filmreihe, die auch ihre Daseinsberechtigung hat, nach wie vor.
Seit Jahren warten wir auf den vierten Teil, der ja schon immer angeteasert ist, auch unterschrieben von Vin Diesel mit dem Studio, auch das perfekte, also angeblich das perfekte Drehbuch, das alles zu Ende führen soll. Aber bis heute, dank, was wir vorher besprochen haben, Fast and Furious noch keinen Anfang sieht.
Ja, okay, gut. Das, wie schon gesagt, Leute, das könnt ihr gerne für euch selber ausmachen. Was ist für euch denn die beste Filmreihe, Trilogie, Quadrilogie? Oder wenn es jetzt so wie bei Saw ist, wo es jetzt inzwischen 10, 11 Teile gibt, was ist für euch eine ganz gelungene oder miserable Filmreihe? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ja, das war jetzt ein ganz kurzer, relativ informativer Podcast. Mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen. Wenn ihr das haben möchtet, dass wir mal eine ganze Filmreihe oder eine Fortsetzung analysieren und euch empfehlen, würde mich interessieren. Könnt ihr aber jederzeit uns informieren und uns da Bescheid stoßen. Bis dahin haben wir noch eine Woche. Wir danken euch fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao.